Liebe Gottesdienstbesucher und liebe Podcast-Hörer, wir haben ein spannendes Thema heute. Wir sind ja mitten dran in dem Thema Glauben in der Familie. Glauben ist unser Jahresthema und wir machen uns darüber Gedanken, wie können wir unsere Felder, in denen wir drinnen tätig sind, sei es in unserem selber, wie wir uns selber führen, sei es in der Familie, in der Arbeit und so weiter, wie können wir dort das, was Jesus uns bedeutet, auch ausstrahlen. Die Frage von heute ist, kann deine Familiengeschichte deine Vergangenheit, Zukunft blockieren? Eine Frau berichtet ihrer Freundin von den wieder stärker gewordenen Depressionen und zeigt ihr das Medikament, das ihr der Arzt verschrieben hat. Die Freundin ist entrüstet und erklärt, dass der Grund für ihre Depression ihre Familiengeschichte ist oder ihre Familiengeschichte liegen muss. Das muss man, das sind Bindungen und Flüche, die man muss lösen. Natürlich nicht der Matthias oder der Bea, aber jetzt kommt dann gerade so ein vollmächtiger Pastor aus Schottland, der die Begabung hat, solche Flüche und Bindungen vollmächtig zu lösen. Gemeinsam werfen sie das Medikament weg in den Abfalleimer. Die Frage ist, inwiefern kann die Vergangenheit deine Zukunft blockieren? Sind meine Zornesausbrüche oder meine Zweifel im Glauben eine Folge von der Sünde der vorherigen Generation? Kann ich gar nicht glauben, weil mein Licht durch meine Geschichte verdunkelt wird? Ich bin ja ein Velofahrer und manchmal gibt es so Situationen, wo man in so eine Rille hineinkommt, zum Beispiel wenn es so Eis hat am Boden oder in eine Tramschiene rein. Und du bringst das Velo nicht mehr raus und die Folge davon ist eigentlich, dass du umstürzt. Oder der Töff, der tief im Morast steckt, der eigentlich gar nicht mehr rauskommt aus seiner Rille. Und meine Frage ist, gibt es so Rillen im Leben rein, durch deine Generationen durch, wo du feststeckst, wo eigentlich die einzige Chance ist, zum Umkehren? Wenn man 2. Mose 34, 7 liest, dann könnte man darauf schliessen. Dort heisst es, ich lasse die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Ich weiss, dass ich heute wieder einmal ein heißes Eisen anlangen tue. Ich höre ab heute, also ab nächsten Sonntag, höre ich wieder auf mit dem. Ich bin auch ganz sicher, dass wir nicht alle ganz gleicher Meinung werden sein. Ich möchte dich einfach bitten, lade dich einmal auf das Thema ein. Muss ich die Sünden von meinen Ur-Ur-Grosseltern ausbaden? Es gibt eine Parallelstelle zu dieser Stelle, 3 im Ganzen, also 3 Stellen, und die alle sind im Kontext vom Bundesschluss, wo Gott auf dem Sinai oben mit dem Volk Israel einen Bundesschluss gemacht hat. Gott hat sein Volk erwählt und hat Israel das erste Mal in eine stabile Grundbeziehung hineingestellt. Die Steintafeln machen das anschaulich und sind die Weisung fürs Leben. Die 10 Worte, wie es eigentlich heisst, der Dekalog oder wir sagen die 10 Gebote, werden dem Volk durch den Mittler Mose überreicht. Während der Mose auf dem Sinai ist und der Bundesschluss erfährt und die Tafeln überkommt, fordert das Volk den Aaron auf, am Fuß vom Berg Sinai ein Götterbild herzustellen. Das goldene Kalb ist sprichwörtlich geworden für die Abkehr von Gott. Eigentlich verrückt, während Gott die denkbar tiefste Beziehung gab mit seinem Volk, findet die Arbeitung vom goldenen Kalb statt. Kein Wunder, dass der Mose beim Anblick von dem Tanz die Tafel zerschmettert hat. Die 100 Vers von 2. Mose 32 bis 34 fassen das Undenkbare, den Abfall von Gott in Wort. Brut durtelt bei der Hochzeit mit einem anderen Bräutigam. Es ist eine voll krasse Situation, wenn man sich das so vorstellt, wo da dargestellt wird. Aber die Geschichte von Gott mit seinem Volk ist damit noch nicht zu Ende. Der Text zeigt, dass Gott dem Volk eine zweite Chance gibt. Der Bräutigam befängt beim Ringwechsel oder mit dem Ringwechsel nochmal neu an. Anschaulich wird das dadurch gezeigt, dass die zerschmetterten Tafeln durch zwei neue ersetzt werden. Wo Mose jetzt zweimal auf den Berg von der Offenbarung raufgeht, auf den Berg Sinai, stellt sich Gott Israel auf eine besondere Art und Weise vor. 2. Mose 34, 6b. Jahwe ist Jahwe. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Die vier Konsonanten da, wo man sieht, das ist der Eigenname von Gott. So hat er sich vorgestellt. Und ist in der kirchlichen Tradition als Jahwe ausgesprochen worden. Wir wissen, dass die Juden die vier Konsonanten gar nicht aus Ehrfurcht vor Gott, vor dem heiligen Namen gar nicht ausgesprochen haben. Der Luther hat immer Herrn geschrieben, gross geschrieben, wenn die vier Konsonanten gekommen sind. Und die vier Konsonanten erinnern uns auch an die Selbstvorstellung von Gott im 2. Mose 3, wo er gesagt hat, ich werde sein, der ich sein werde. Da in dem Vers wird gezeigt, wie Gott ist. Und in dieser zugespitzten Situation am Berg Sinai haben die Worte eine besondere Bedeutung. Ich lese es nochmal, 2. Mose 4,6. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergeben. Das heißt auch Tausenden von Generationen. Das ist nicht eine x-beliebige Bibelstelle, nicht irgendwelche Aufzählung von auch noch Eigenschaften von Gott, sondern das ist der Ursprung von einer Beschreibung von Gott, wo in mehr als 20 Varianten nachher im Alten Testament vorkommt. Es ist sozusagen der Kern von Gottes Charakteristik. Es ist so eine Grundstelle, wo auch immer wieder Bezug genommen wird. Und ich hoffe, wir können dich staunen über diese Stelle. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden von Generationen, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Barmherzigkeit im Alten Testament meint den liebevollen Umgang und Fürsorge von Vater und Mutter mit ihrem Kind. Gnade meint Güte von einem Vorgesetzten für seinen bittenden Untertan. Barmherzigkeit und Gnade. Wenn Gott barmherzig und gnädig ist, fürsorglich und gütig, dann kennt er Nachsicht. Es ist also auffällig und wird betont, wie zugewandt und fürsorglich und vergebungsbereit und treu Gottes Handeln erfahren wird. Das ist so der Grundton von dem Text. Es ist mir ganz wichtig, dass man den Grundton aufnimmt. Wie ist Gott? Und dann auf dem Grundton kommt eine sehr herausfordernde Stelle, die ich schon gelesen habe. Das ist wirklich anstößig. Vers 7b. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Ja, ehrlich. Mal ehrlich gefragt, passt das zusammen? Wie tönt das in deinen Ohren? Passt das zu den Eigenschaften Gottes? Sind wir eben doch einem unausweichlichen, einem festgelegten Schicksal unterworfen? Der Text kann sehr leicht missverständlich verstanden werden. Es gibt auch völlig unterschiedliche Übersetzungen. Eine Übersetzung ist ja immer wie eine Fähre, die von einer Kultur und Denkweise zu der anderen Kultur übersetzt und hoffentlich ankommt. So übersetzt beispielsweise das Wort Strafen, sehen wir es noch, ja? Das Wort Strafen, die Hoffnung für alle sagt, die Folgen tragen. Elberfelder, die Schuld der Väter heimsucht. Ich möchte drei Punkte mal festhalten dazu. Erstens, es ist nichts von einem Fluch dreht in diesen Texten. Das ist schon mal wichtig, eine Erkenntnis. Es ist nicht von einem Fluch dreht. Zweite Erkenntnis, das Wort Pakat, das ist das Wort, das hier mit Strafen übersetzt ist, hat die Grundbedeutung von genau beobachten. Und das theologische Wörterbuch sagt, dass man es in dem Zusammenhang eigentlich mit übersetzen mit Folgen tragen, wie es Hoffnung für alle macht. Erstaunlich, dass Hoffnung für alle da offensichtlich am nächsten ist. Strafe, wenn es von einer Strafe von Gott heisst, bedeutet das eigentlich nicht so einen vernichtenden Schlag von Gott, sondern es bedeutet, dass Gott den Mensch sich selber überlässt. Da können wir aus dem Römer 1 lesen, wo genau der gleiche Zusammenhang ist, oder? Dort, wo sie auch andere Götter angebetet haben, ist genau der gleiche Zusammenhang und dort heisst, Gott überlässt den Mensch sich selber. Und wenn Gott den Mensch sich selber überlässt, dann ist er wörtlich, sprichwörtlich gottlos. Und das ist sehr schlimm. Ohne Schutz, ohne Fürsorge, ohne bewahrende und ordnende Hand. Das ist das Wort Strafe. Und jetzt kommen wir zu der dritten und vierten Generation und ich habe euch da mal das aufzeichnet, was das eigentlich bedeutet. Das ist die dritte, vierte Generation und unten da bist du, das Grüne. Das sehen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann kommt die erste Generation, die zweite Generation, die dritte und die vierte sind 30 Personen. Ich möchte dich mal da fragen, bis wann kennst du deine Vorfahren? Ich kenne meine Großeltern und habe eine Weile lang noch mit der Urgroßmutter im gleichen Haus gelebt, weil ich in einer Bauernfamilie aufgewachsen bin. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was meine Urgroßeltern für ein Leben gelebt haben. Noch viel weniger natürlich, was meine Urgroßeltern für ein Leben gelebt haben. Also wenn man die Zahl dritte, vierte Generation einfach mal streng mathematisch nach dem griechischen Denken, das wir hier haben, oder, anschauen, dann sieht das folgendermaßen aus. Und all die könnten einen Einfluss auf mich haben, 30 Personen. Ein Fluch oder irgendetwas, irgendeine automatische, okkulte Übertragungsweise auf mich. Jetzt möchte ich das mal aufzeigen, weil das auch könnte bedeuten in der nächsten Skizze. Da habe ich einmal zwei Linien ein bisschen anders gefärbt. Eins wäre jetzt so eine Sündenlinie, oder? Stellen wir uns vor, dass der Urgroßvater oder Urgroßvater Handlinie gelesen hat. Und dass jetzt das Erfolg hat, weiter, oder? Auf Generationen. Aber jetzt kommt da so eine Segenslinie dran, die ja 1000 Generationen ist. Und diese Segenslinie kommen in dieser Nähe zusammen. Ja, welche Linie geht jetzt weiter? Das ist eine ernsthafte Frage. Also ist für mich eine ernsthafte Frage. Was ist jetzt stärker in einer solchen Situation? Dafür kann man sagen, was die Juden unter dieser Bibelstelle verstanden haben. Nicht da. Da merken wir, oder, die Fähre, wo von einer Kultur in die andere übersetzt und hofft anzukommen. Wenn wir so Bibelstellen wollen, verstehen, dann müssen wir die Fähre mit dieser Fähre auch wieder zurückgehen und versuchen zu verstehen, was hätten denn diese Leute damals, was hat die Stelle eigentlich ausgesagt in der damaligen Zeit? Und im Orient war es eigentlich so, dass man bis zu 4 Generationen unter einem Zeltdach gelebt hat. Das war so eine Grossfamilie. Man hat von 4 Generationen geredet, die da zusammengelebt haben, die nicht unbedingt strikt nacheinander folgende Generationen waren. Die haben ein ganz junges Kind bekommen, oder? Mit 13, 14 haben die Kinder gehabt und so weiter. Und dann war manchmal der Onkel jünger als die Brüder und so weiter. Es waren ganz durcheinander, diese Generationen. Und gemeint ist eigentlich da, nicht von Menschen, die wenig voneinander wissen, sondern eine Grossfamilie. Und dort wird uns völlig klar, dass da die Schuld vom Einzelnen nicht ohne Folge bleibt, in einer Grossfamilie. Das ist die Aussage von dem Vers. Ich sage heute nur, was die Bibel eigentlich sagt. Ich sage, ich weiss es, dass es vielleicht Theorien gibt, die etwas anderes sagen, aber ich sage, das hat keine biblische Grundlage. Es ist bis heute Für viele Menschen die bittere Lebenserfahrung, dass sie für Vergehen, die ihre Eltern gemacht haben, müssen mitleiden. Manches Opfer ist zum Täter geworden, weil es nicht gelernt hat, anders Konflikt zu lösen. Als in ihrer Grossfamilie das stattgefunden hat. Nicht anders gelernt hat, Macht auszuüben, Bedürfnisse stillen, als vielleicht die biologischen oder die sozialen Eltern bzw. Grosseltern und Urgrosseltern. Das sind Prägungen, lassen sich doch beobachten. Gewisse Suchtverhalten beispielsweise. Können wir nicht verleugnen, dass das so durch die Familie nicht durchgeht. Zum Beispiel vielleicht Suizidgefahr. Oder andere zerstörerische Verhaltensmuster können sich in Familien gehäuft wiederholen. Schuld bleibt nicht ohne Folge. Und darum glaube ich, ist es auch enorm wichtig, dass wir werden im Herbst wieder ein Leben in Freiheit Kurs haben. Es ist enorm wichtig, dass wir mal die Familie anschauen und schauen, was haben wir für Prägung in der Familie und dass man das mal auch vor Gott das Kreuz bringt, die Geschichte. Ich nehme einen weiteren Text zur Hand, das ist Jeremia 16, 11 bis 13, wo er so eine Generationenabfolge zeigt. Und zwar steht dort: Schon eure Vorfahren waren mir untreu. Sie haben andere Götter angebetet und ihnen gedient. Sie wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Sie wollten auch meine Gesetze nicht halten. Und ihr seid sogar noch schlimmer als sie. Jeder tut nur das, was sein böses Herz ihm eingibt. Keiner hört auf mich. Deshalb will ich euch aus diesem Land hinauswerfen und euch wegführen lassen in ein fremdes Land. Man muss dem Text heraus sehen, dass das Vorbild der Vorfahren eine grosse Kraft hat. Aber auch, dass die jetzige Generation noch schlimmer ist und die Folge davon ist eine Deportation nach Babylon gewesen. Aber was hier in dem Text keinesfalls dreht, ist keinesfalls von einer Vererbung oder von einem Automatismus dreht. Die jetzige Generation ist nicht dazu verflucht gewesen, auf dem Weg der Vorfahren zu laufen. Ein weiteres schlechtes Beispiel aus der Bibel ist der König Joachas. Da merken wir auch, wie er das Vorbild abgefärbt hat. 2. König 13, Vers 2. Doch Joachas tat, was dem Herrn missfiel. Er folgte dem Beispiel Jerobeams, des Sohnes Nebats, und hielt fest am Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte. In der ganzen Heiligen Schrift gibt es kein Hinweis, dass Folgen auf magische oder okkulte Weise wirksam werden. Wenn dein Ur-Urgroßvater pendelt hat, die Handlinie gelesen hat oder Wahrsager war, hat das nicht eine Übertragung auf dich. Durch zwei folgende Verse möchte ich die Aussage stützen. Der erste steht im Hesekiel 18, Vers 20. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Römer 14, Vers 12, Neues Testament. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Wenn es eine automatische Vererbung gibt von okkulten Geschichten, wer hat denn Verantwortung für meine Probleme im Leben? Nie ich. Immer die anderen. Das ist uns nämlich noch recht sympathisch. Im 2. Mose 34, Vers 7, der Text, wo es heute darum geht, stehen 1000 gegenüber 4. 1000 Generationen gegenüber 4 Generationen. Und ich sage euch, oder habe ich schon gesagt, vom hebräischen Denken her ist der Text ungeeignet, Lohn und Strafe zu verrechnen. Da wird eine Gegenüberstellung gewagt, unendlich gegenüber einem menschlich überschaubaren Mass. Es geht nicht darum, mir geht es heute Morgen nicht darum, zum Strafgerechtigkeit Gottes zu überdünken oder zu kleinreden. Aber der Text stellt zwei unterschiedliche Perspektiven uns vor Augen. Der eine ist um Güte und der andere ist um Konsequenz und Schuld. Und das ist nicht 50 zu 50, sondern unendlich zu 4. So barmherzig, so gnädig, so langsam zum Zorn, so reich an Gnade und treu ist unser Gott. Wie ein gutes Vorbild von einer vorangehenden Generation kann einen Einfluss haben, zeigt uns der König Josia. 2. König 22, Vers 2. Dort steht, Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Das ist ein herrliches Zeugnis von dem, dass der Segen über 1000 Generationen geht. Zwischen dem David und dem Josia sind 350 Jahre gewesen, 16 Königgenerationen. Und dennoch steht in dem Text, dass der Segen die Gottesanbetung von Josia auf den David zurückgeht. Und das fasziniert mich. Wenn du dich für ein hingebungsvolles Leben mit Jesus entscheidest, dann hat das Auswirkungen auf dich, aber weit über dich raus, für die nächsten Generationen. Wir sind so eine typische, unsere Gesellschaft ist so eine Ein-Generationen-Gesellschaft, oder? Nach uns die Sintflut. Hauptsache, wir bringen uns einigermaßen durch. Das ist ein neues Phänomen. Noch im Mittelalter, wo man Kathedralen gebaut hat, oder über 300 Jahre und länger, hat eine Generation an den nächsten übergeben. Da hat man ein ganz anderes Verständnis für Generationen. Und ich glaube, wir haben das ein bisschen verloren und es wäre schön, wenn wir das wieder gewinnen würden, vor allem was den Segen betrifft. Dass uns bewusst wird, dein Leben, das Leben, das du heute lebst, hat einen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen. Das wird kein Druck auslösen, sondern uns ermutigen. Sagen, yes, es lohnt sich. Es gibt auch ein gutes Beispiel in der Bibel, auch von einem König, wo zeigt, dass man aus negativen Spuren, aus der Tramspur, oder, wo zum Unfall führt, kann ausbrechen. 1. Könige 15, Vers 11 bis 13. Asa lebte so, dass es dem Herrn gefiel, wie sein Stammvater David es getan hatte. Er verbannte die männlichen Tempelprostituierten aus dem Land und ließ sämtliche Götzen, die seine Vorfahren aufgestellt hatten, entfernen. Seine Mutter Macha entließ er sogar aus ihrer Stellung als Königinmutter. Das ist radikal. Weil sie der Göttin Aschera ein Schandbild hatte aufstellen lassen. Er ließ das Bild umstürzen und am Bach Kidron verbrennen. Ein herrliches Beispiel, dass wir nicht einfach verdammt sind, das zu machen, was unsere Vorfahren gemacht haben. Wir sind durch unsere Geschichte nicht schicksalshaft auf Segen oder Fluch eingespurt. Der Start im Leben mit Jesus wird im Kolosser 1, 13 und 14, ich werde heute ein bisschen viele Bibelstellen bringen, sehr bildlich beschrieben. Dort steht, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Alle unsere Schuld vergeben. Auch okkulte, esoterische Schuld von den Vorgängern. Aus Handlinienlesen von der Großmutter. Aus Tischrücken vom Urgroßvater. An die Verbindung, wo der Schwiegervater mit Mächten von der Finsternis eingegangen ist. In der Bibel gibt es nicht ein Zeugnis, gibt es kein Zeugnis von einem wiedergeborenen Christ, der einen Dämon hatte. Oder der Dämon ist belastet gewesen. Es gibt kein Zeugnis davon. Allerdings, und da möchte ich mit aller Deutlichkeit hier auch sagen, ist es entscheidend wichtig, dass wir bei der Hinwendung zu Jesus Christus auch gründlich aufräumen in unserem Leben. Dass wir uns von dunklen Mächten freisprechen lassen. Dass wir okkulte Bindungen, die wir eingegangen sind, auch lösen. Dass wir irgendwelche Amulette, dämonische Musik oder vielleicht auch Bücher, 6 und 7 Buch Mose oder anders, auch uns von der Sache trennen und fortwerfen. Ich lese dazu aus der Apostelgeschichte 19 vor. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. Warum ist da ein Preis angegeben? Also, wenn die Bibel an dem Punkt einen Preis angibt, dann ist das nicht einfach nur, weil es auch noch interessant ist. Zeigt, das hat die Leute etwas gekostet. Der Weg mit Jesus hat die Leute etwas gekostet. Er hat sich etwas kosten lassen. Die sind radikal gewesen. Und ich glaube, diese Radikalität, die brauchen wir in unserem Leben. Dass wir uns trennen von dem, was uns nicht gut tut, was nicht gut ist. Was ist denn, wenn bald nach der Hinwendung zu Jesus der Zorn wiederkommt, die Migräne wiederkommt und die Sorge sich meldet? Ist eine Bekehrung nicht richtig gewesen? Oder gibt es gleich noch irgendwelche Dämonen, die uns ärgern? Johannes 8, Vers 36 sagt Jesus unmissverständlich: Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus hat Macht, dich und mich ganz frei zu machen. Doch wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einem Kampf stehen. Zwar nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Epheser 6, Vers 12. Die Mächte der Finsternis versuchen, uns zu ermürben, entmutigen mit dem Ziel, mit dem finalen Ziel, dass wir von Gott absägen. Wir stehen in einem Kampf, aber, und wir werden den Kampf spüren, jedoch mit der entsprechenden Rüstung, à la Epheser 6, werden wir siegreich sein. Wenn alte Verhaltensmuster wieder vorkommen, im Leben mit Jesus, dann geht es darum, dass wir sie Jesus Christus wieder anlegen. Dass wir wieder aufstehen, daraus lernen, die Krone richten und weitergehen. Das ist der Weg. Wir müssen nicht nochmal irgendeinen Pastor oder nochmal irgendeinen Wunderheiler aufsuchen, der jetzt das die Gabe auch noch hat. Es hat mindestens keine biblische Grundlage. Und wenn Leute sagen, aber ich habe es genau so erlebt, dann glaube ich das hundertprozentig. Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich da war, was sie behandelt haben, oder ob es sonst einfach der unbedingte Wille, endlich von dem frei zu kommen, Jesus sich dem auch gnädig erwiesen hat und gesagt hat, yes, ich mache dich frei von dem. Paulus sagt unmissverständlich im Galater 5, Vers 1, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Also, leben wir doch als Befreite. Ich bin in einem 4-Generationen-Haushalt aufgewachsen. Meine Großmutter, übrigens ist meine Cousine heute auch da, die hat die gleiche Großmutter, da, ja genau, von Altdorf. Sie ist auch eine von den 17 Enkeln, die meine Großmutter hatte. Und ich bin, mein Zimmer war im obersten im Estrich oben gewesen, und ich bin immer, wenn ich ins Bett bin, am Zimmer von der Großmutter vorbeigelaufen. Und mich hat das fasziniert, ich habe sie immer gehört beten dort drinnen. Und ich weiß, dass sie für uns alle, Esther, gell, für uns alle 17 hat sie jeden Tag betet. Ich weiß, dass meine Eltern jeden Tag für mich heute noch beten. Ich fühle mich mega privilegiert. Mir, Silvia und ich, wir beten jeden Tag für unsere Kinder. Es wird einen Unterschied ausmachen. Wenn du ein Glauber bist, ist ein Insider, gell? Für alle Gäste ein Glauber, vielleicht verstehen wir es jetzt schon ein bisschen, wie wir leuchten, Ausstrahlung haben für Jesus. Dann hat das eine Auswirkung auf dein Leben und das Leben auf die nächsten Generationen. Es wird das Leben von dir und von denen von den nächsten Generationen auf ein höheres Level katapultieren. Auf der anderen Seite hat niemand in deiner Nahengalerie ist im Stand, deine Leuchtspur zu mindern. Nichts und niemand kann dich bremsen, von Gott gesegnet werden und dann sagen sie. Lass das sagen. So gnädig, barmherzig und voller Gnade ist unser Gott. Und vielleicht ist dir heute Morgen etwas bewusst worden, vielleicht eine Prägung aus deiner Familie. Etwas, was du möchtest festmachen, es gibt Möglichkeiten, wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit haben, dass du dort hinten bei dem Schild Gebet, dass du dort hin kannst gehen und dort sind Leute, die für dich beten tun. Ich glaube, es kann eine riesengroße Hilfe sein, wenn einem etwas bewusst wird, dass man es wie auch mit jemandem zusammen festmacht. Das Angebot besteht auch von Menschen, die einfach sagen, hey, ich stehe in einer Herausforderung in meinem Leben und ich möchte mich von Gott segnen lassen. Dann ist die Gelegenheit, nutze die Möglichkeit, niemand soll gleich wieder heimgehen, wenn er gekommen ist, mit den gleichen Lasten. Sondern dürfen wir ablegen am Kreuz. Eine gute Hilfe sind die Menschen, die für euch beten. Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du dich vorstellst in dem Text, genau in dem Moment, wo dein Volk völlig untreu ist. Dass du dich als der barmherzige, gnädige Gott vorstellst, wo du bist. Und ich möchte dir Danke sagen, dass die Barmherzigkeit und die Gnade auch uns gilt, die dem Einzelnen, der da auf dem Stuhl sitzt, da drinnen und darüber aus. Danke dir von ganzem Herzen. Und dort, wo wir Sachen in unserem Leben haben, die uns belastet, Sachen, die man sich manchmal fragt, woher kommt denn das? Komme ich nicht von dieser Sache frei? Ich möchte dich bitten, dass wir es neu dürfen, ganz dir anlegen und das Kreuz bringen und dürfen erfahren, dass der den Sohn frei macht, dass der ganz frei ist. Dass du uns befreist von aller unserer Schuld. Und dass es nichts und nichts und niemand kann geben, der uns daran hindern kann. Amen.